Okay, wir sind mit Jesus auferstanden, das ist das Thema. Mit ihm auferstanden. Und die große Botschaft nach dieser Kreuzigung, wo es scheinbar ausgeschaut hat wie die totale Niederlage für Jesus, war dann die Auferstehung Jesu. Und das konnte natürlich nicht gleich jeder glauben, wenn man an den Thomas denkt. Wenn ich es nicht selber gesehen habe, sozusagen, wenn ich nicht selber seine Wundmale berühre, glaube ich es nicht. Aber er ist tatsächlich auferstanden. Man kann es und darf es glauben, man soll es glauben. Und die ersten waren ja ein paar Frauen, die zum Grab gingen, denen es mitgeteilt wurde, dass Jesus auferstanden ist. Matthäus 28, 5 bis 8. Der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkündigen. Ich gehe mit Furcht und trotzdem mit Freude. Also das ist eine gute Mischung. Kann man vorstellen. Furcht und Freude. Aber hier sehen wir, das scheinbar Unmögliche ist geschehen. Der am Kreuz gestorbene Jesus lebt wieder. Man könnte sagen, er ist wieder quickfidel. Er ist lebendig und auch wieder gesund. Und das nach so einer Tortur, so einer Marterei, nach dem totalen Tod am Kreuz und auch noch den Lanzenstich durch die Brust ins Herz hinein. Also da kann man nicht mehr sagen vom Scheintod oder so. Und dann war er wieder quickfidel. Und der Paulus schreibt im 1. Korinther 6, 14, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Also sehen wir, Jesus ist ja immer der Erste, ist der erste Auferstandene und auch wir werden auferstehen. Die Glaubenden natürlich. Wir werden auferstehen oder, falls wir zu der Zeit leben, verwandelt werden in einem Nu. So steht es in der Bibel geschrieben, so ist es verheißen, so wird es auch geschehen. Und dieser Jesus starb für uns als Opfer für die Sünde und hat die Strafe der Sünde dort ans Kreuz mitgenommen. Die Strafe der Sünde war der Tod, das wissen wir ja. Und er hat den für uns auf sich genommen. Für uns hat er es getan. Und jetzt ist es auch für uns gültig. Und es ist genauso gültig, als wären wir wegen unserer Sünden dort bestraft worden und gestorben. Aber es waren nicht wir, sondern er an unserer Stelle. Und unsere Taufe im Wasser bezeugt nämlich dies. Paulus schreibt in Römer 6, 3 und 4, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Also wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm begraben, die Taufe symbolisiert das oder drückt den Glauben dementsprechend aus und wir sind auch wieder mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. So auch wir, hat der Paulus hier geschrieben, zum neuen Leben, zum ewigen Leben im Geist als eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Und es ist wichtig für uns, so auch wir, dass wir bereits geistlich gesehen mit Jesus auferstanden sind. Die Taufe zeigt es an, weil wir ja nicht im Wasser geblieben sind, wir sind ja wieder rausgeholt worden, oder? So drückt es der Paulus im Römer 6, 5 und 6 noch ein bisschen anders aus. Er schreibt hier, denn wenn wir verwachsen sind, ja, er für uns, wir mit ihm, verwachsen, verbunden, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also der alte, sündige Mensch, der von Adam abstammt, ist praktisch mitgekreuzigt worden. Also das Wort mit ist ja wichtig. Mitgekreuzigt, mitgestorben, mit begraben und mit auferstanden, damit wir nicht mehr der Sünde dienen müssen. Wir müssen als Christen, als Auferstandene nicht mehr sündigen, weil ein Toter kann nämlich nicht mehr sündigen. Einem Toten ist die Möglichkeit zu sündigen eigentlich genommen. Das ist, wie der 1. Petrus 2, 24 sagt, den Sünden abgestorben. Ja, du kannst jemanden, der gestorben ist, ich habe da mal vor Längen ein Beispiel gelesen, ein alter Sünder, die Frau kommt nach Hause und sieht ihn im Wohnzimmerstuhl sitzen, die Zigarette am Tisch ist abgebrannt und er bewegt sich nicht mehr. Sie hat festgestellt, er ist tot. Und es war ein alter Sünder. Er hat geraucht, er hat gesoffen, er hat was weiß ich was alles getan. Aber das konnte er jetzt nicht mehr. Ja, die Zigarette ist so abgebrannt. Ein Toter kann nicht mehr sündigen. Ganz einfach. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sehen, dass wir mitgestorben sind. Und damit ist uns die Möglichkeit zu sündigen genommen worden. Die Sünde ist gesühnt und wir haben einen Freispruch bekommen, weil der Tod die Sünde weggetan hat. Die Forderung des Gesetzes, die Sünde gebiert den Tod, muss sterben, ist praktisch erfüllt. Und weil es erfüllt ist, wurden wir auch wieder lebendig gemacht, sind wir wieder mit ihm auferstanden. Ich lese mal in Römer 6, ab Vers 7 weiter, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Das ist genau das, was der Paulus hier sagt, was ich gerade so erklärt habe. Wenn du gestorben bist, kann dir auch keiner deine alten Sünden nochmal auflassen und dich dafür strafen. Das geht einfach nicht. Du bist dem gestorben. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben. Hier steht Leben werden, aber ich glaube, dieses Werden gehört eigentlich nicht rein, dass wir mit ihm leben. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Also Jesus ist auferstanden und jetzt stirbt er auch nicht mehr. Der Tod hat keine Herrschaft mehr über ihn, weil auch die Sünde ihn nicht mehr erreichen kann. Was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Und was er aber lebt, lebt er Gott. Und jetzt kommt der Satz. So auch ihr, so auch wir. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Wortwörtlich Römer 6, 11, Paulus. So auch wir, halten wir uns der Sünde für tot, der Sünde gestorben, aber Gott lebend, für Gott lebend, in Christus Jesus. So fordert der Paulus das für die Christen. So sollen wir es sehen. So sollen wir uns, dafür sollen wir uns halten. Wenn wir irdisch denken, ja, ich bin ja noch ein Sünder sozusagen. Ja, ich kann ja noch dieses und jedes Dumme und Böse tun. Klar, kannst du, aber das ist die fleischliche Ebene. Wir müssen immer die geistliche Ebene im Blick halten. Und da sind wir der Sünde gestorben. Und wenn wir im Geist wandeln, werden wir nicht sündigen, sagt der Paulus. Dann wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen, was Sünde bedeutet. Also die geistliche Ebene ist für uns die maßgebliche Ebene. Halten wir uns auch der Sünde für tot, gestorben, abgestorben und in Christus Jesus wieder lebendig gemacht durch die Auferstehung, durch die Wiedergeburt, dann sind wir richtig dran. Erkenne das, dass du dieser Sündennatur abgestorben bist, die du von Adam geerbt hast. Weil unser Erbe ist jetzt in Christus und nicht mehr in Adam. Wir sind ja in den edlen Ölbaum eingepfropft worden, in den Stammbaum von Jesus. Und diese Wurzel ernährt uns jetzt, die edle Wurzel. Ich habe noch eine Stelle, wo der Paulus das ein bisschen beschreibt. Das ist 2. Korinther 5, 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Also wir haben ein Urteil, wir haben das beurteilt, die ganze Sache mit der Kreuzigung, und zu dem Urteil sind wir gekommen. Einer ist für alle gestorben und somit sind alle gestorben, weil der Stellvertreter für alle gestorben ist. Ja, theoretisch und auch faktisch sind alle Gläubigen mit Jesus gestorben, aber folglich auch alle wieder mit ihm auferweckt, auferstanden. Also das kannst du nicht trennen, es gehört zusammen, genau wie Jesus, er starb und stand auch wieder auf, so auch wir mit ihm gestorben und mit ihm auch wieder auferstanden. Nur, dass wir nicht 3 Tage im Wasser bleiben mussten. Wir dürfen gleich wieder raus. Es ging ein bisschen schneller. Wir haben das nur im Glauben angenommen, was er für uns getan hat. Kolosser 2, 12 und 13 sagt, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt. Wir haben wieder dieses mit auferweckt, mit Jesus. Durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wir glauben an diese Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat und damit auch uns geistlich auferweckt hat, lebendig gemacht hat, wiedergeboren hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wieder alles mit. Er hat uns mit lebendig gemacht, mit auferweckt, mit lebendig. Und das muss uns voll durchdringen, mit ihm. Nicht wir müssen noch irgendwie irgendwas zur Buße so und so und so und so tun, wie die Religion das lehrt. Er hat es für uns getan. Mit dem ganzen Bußzeugel, was die Religion den Leuten aufgedrückt hat, erreichst du nichts. Da erreichst du nichts. Da müsstest du dich schon wirklich auch tatsächlich an ein Holz nageln lassen, an kreuzigen lassen, wenn du meinst, du müsstest das selber irgendwie erledigen. Und selbst das würde nicht reichen. Weil du nicht ein Gerechter bist dann, sondern ein Sünder. Und ein Sünder kann nicht für die Sünder sterben und auch nicht für die Seinen. Es muss ein Gerechter sein. Es geht nicht anders. Und wenn du dich kreuzigen hättest lassen, na, dann wärst du eben tot, aber nicht auferstanden, weil du als Sünder gekreuzigt worden wärst. Ja, aber Jesus konnte auferstehen, weil er selber ohne Sünde war und er hat unsere Rechtfertigung erwirkt. Das sagt uns auch der Paulus im Römer 4, 25. Er, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und zu unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Ja, wegen unserer Rechtfertigung, die hat er vollbracht, ist er wieder auferweckt worden. Der Tod konnte ihn nicht festhalten, die Hölle hat keine Zelle für ihn frei gehabt sozusagen, weil der Gerechte nicht im Tod und nicht in der Hölle bleiben kann und muss, sondern er durfte wieder heraus. Er hat die Rechtfertigung für uns erwirkt. Und wir sind eben mit Jesus, der an unserer Stelle auferstand, mit auferstanden. Es wird uns so zugerechnet, als wären wir gekreuzigt worden, als wären wir mit ins Grab gelegt worden, aber wir waren es nicht persönlich, er als Stellvertreter und Vorläufer, weil er in allem der Erste der Sache ist. Und jetzt sind wir mit ihm wieder auferstanden. Das ist diese Position, die wir haben, die Position eines Auferstandenen, eines lebendig gemachten, eines geistlich lebendig gemachten, wiedergeborenen Christen. Ja, wir wissen alle, unser Leib ist noch nicht auferstanden. Unser Leib, der kann noch manchmal Schwierigkeiten bereiten. Die Schrift sagt vom Leib der Niedrigkeit, der eines Tages ja dann eben auch aufersteht oder verwandelt wird und dann ist alles fix und fertig. Momentan steckt man noch in diesem adamitischen Leib und darum ist es so wichtig, dass wir den Geist in uns anzapfen, freisetzen, unsere Position in Christus erkennen, damit unser Leib davon profitiert und eben nicht krank ist und eben nicht Schmerzen hat und eben nicht dauernd sündigen will und so. Aber wenn der Geist die Oberhand hat, das tut dem Leib einfach gut. Okay, also wegen unserer Rechtfertigung ist Jesus auferweckt worden. Wir sind gestorben mit Jesus und somit sind wir auch dem Gesetz gestorben. Ja, dieser Bund mit dem Gesetz ist aufgelöst. Genauso, die Bibel schreibt da, der Paulus macht mir so einen Vergleich mit einem Ehebund. Wenn einer stirbt, dann ist der Ehebund aufgelöst, dann kann er wieder heiraten. Und so ist es zu verstehen. Wir sind dem alten Bund, dem Gesetzesbund gestorben und konnten praktisch wieder heiraten. Wir konnten den Bund mit Jesus eingehen, den neuen Bund. Das ist das, was hier der Paulus immer wieder auch beschreiben will und nimmt den Ehebund als Beispiel her. Wir sind vom Gesetz losgemacht, Römer 7, 6, weil wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. Das Gesetz, die Gebote, die haben uns festgehalten. Das Gesetz hat dem Fleisch immer wieder Kraft gegeben zu sündigen. Und von dem sind wir durch diese Auferstehung losgemacht, losgebunden. Nicht mehr werden wir festgehalten. Wir sind dem Gesetz praktisch gesagt gestorben. Ja, dieses Gesetz des Buchstabens hat uns in der Sünde festgehalten, hat auch der Sünde immer wieder Kraft verliehen. Aber dem sind wir befreit worden. Und jetzt sind wir in dem neuen Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, sagt uns die Bibel, hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und jetzt leben wir unter dem Gesetz des Geistes. Wir leben auf der Ebene des Geistes als Christus und sind unter der Herrschaft dieses neuen Gesetzes. Vielleicht sagst du jetzt innerlich, ja, aber ich bin ja kein Jude gewesen, ich war ja nie unter diesem Gesetz. So gesehen hast du recht, aber wenn du bedenkst, was du früher im Religionsunterricht alles gelernt hast, mit den 10 Gebote, und dann musst du dann beichten und so, unterm Strich ist es so, dass dir die 10 Gebote und damit das Gesetz auch aufs Auge gedrückt wurden. Und es wird ein bisschen als so moralisches Standardwerk verkauft, was ja in dem Sinn von der Moral her nicht verkehrt ist und nicht schlecht ist. Aber wenn man es geistlich beurteilt, hat es uns in Gefangenschaft gebracht und hat die Sünde erregt. Wieso geht es dazu, wenn du sagst, so viele kennen, inzwischen vielleicht schon weniger, diese 10 Gebote und trotzdem werden die Gebote übertreten nach Strich und Faden. Es geht zu auf der Welt, dass du denkst, es gibt es ja gar nicht, weil dieses Gesetz einen Fluch nach sich zieht. Wer unter diesem Gesetz steckt, hat den Fluch mitgepachtet. Das ist das Übel des Ganzen. Du bist letztendlich dann, oder die Leute sind Gefangene des Gesetzes, Gefangene der Sünde, nicht die Gerechten, wo sie sein sollten, sondern die Sünder. Und dann ist auch der Fluch da und ist auch die Strafe da. Aber wie gesagt, wir, die Gläubigen, die Wiedergeborenen, wir sind von diesem frei gemacht. Wir sind mit Jesus auferweckt. Und da kannst du einen Amen hintersetzen. Amen heißt ja, so ist es. So ist das. Nicht so sei es, sondern so ist es. Und das ist unsere jetzige Position in Christus Jesus. Und auf diese Position müssen wir unser Augenmerk richten. Oder auch danach trachten oder suchen, sagt der Paulus. Im Kolosser 3, 1 bis 3 sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, und das sind wir ja, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also wir sind der Welt, der irdischen, sündigen Welt gestorben und jetzt ist unser Trachten nach dem, was droben ist. Die geistlichen Dinge des Reich Gottes sollen den Vorzug bekommen und nicht die weltlichen Dinge und Begierden. Ja, das ist nicht ein Gebot oder ein Muss, sondern das ist ein Privileg. Wir haben die Chance, wir haben die Möglichkeit, mit den Dingen des Himmelreichs uns zu beschäftigen, diese Dinge zu genießen eigentlich. Ja. Da ist ein Unterschied. Das, was droben ist, ist das, was das Wertvolle ist. Und dieses Droben, das müssen wir uns jetzt auch noch ein bisschen umgewöhnen, da komme ich später noch drauf, weil das, wenn du sagst, das da droben, dann siehst du dich eigentlich noch unten, weil ja, da droben. Wir müssen uns oben sehen, heroben. Ja? Wir trachten nach dem, was heroben ist. Dann wird es erst interessant, weil dann siehst du dich schon in der Position, in der richtigen, wo du stehst in Christus Jesus. Jesus ist, nachdem er auferstanden ist, dann auch in den Himmel aufgefahren, mitsamt seinem Leib. Und er wurde dort vom Vater auf dem höchsten Thron inthronisiert. Er hat sich gesetzt auf dem höchsten Thron. Der Vater hat ihm den gegeben. Er hat Jesus alle Macht und Autorität übergeben, um auch über alle Dinge zu herrschen. Ich habe einige Schriftstellen, die da uns sehr deutlich sagen, welche Position Jesus hat. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und das sind Aussagen. Gott hat ihn hoch erhoben und den höchsten Namen gegeben, damit sich alles, egal ob im Himmel, auf der Erde oder unterirdisch, alles muss sich ihm beugen. Das ist eine Autoritätsposition. Und das war Philipper 2, 8 bis 11 und Epheser 1, 20 bis 23 sagt uns Ähnliches. Diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also Jesus wurde über jede Gewalt, Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, egal wer es ist, gesetzt, oben drüber. Und alles andere ist unter ihm, unter seinen Füßen. Und es ist wichtig zu wissen für uns, weil wir ja mit dieser Position in Christus dieselbe Position haben. Und da heißt dann noch in 1. Korinther 15, 25 und 26. Denn er, also Jesus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und als letzter Feind wird der Tod weggetan. Also Jesus herrscht so lange von diesem Thron aus, bis alle seine Feinde auch unter seine Füße gelegt sind. Und der Letzte, der unter seine Füße kommt, ist der Tod. Jesus hat ihn als Vorläufer, als Erster schon besiegt in der Auferstehung, aber er wird noch total beseitigt von dieser Erde. Der Feind ist der Tod. Der Satan und der Tod, alles kommt unter seine Füße. Ja, es ist ganz wichtig für uns zu wissen, und da hast du nämlich was davon. Kannst du sehen, was das für eine Autoritätsposition ist, die Jesus vom Vater bekommen hat. Er ist Herr über alles, über alle feindlichen Mächte, sogar über den Tod herrscht er. Er hat auch Tote auferweckt, deshalb konnte er das tun. Und diese Mächte werden zum Schemel seiner Füße gelegt. Steht in der Apostelgeschichte 2, 35 oder in Hebräer 1, 13 und wahrscheinlich noch öfter in der Bibel. Zum Schemel seiner Füße. Alle müssen sich ihm beugen. Alle Knie müssen sich ihm beugen und alle müssen ihn als Herrn bekennen. Und der Herr sitzt auf diesem Thron und heißt es im Hebräer 10, 13, dort wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Ja, dieses Warten klingt jetzt ein bisschen so Däumchen drehen und warten. Das glaube ich nicht. Er ist aktiv, er regiert nämlich von dort aus. Er koordiniert und befiehlt seine Herrscharen und seine Gemeinde, dass das alles nach und nach zustande kommt. So werden alle ihm zu Füßen gelegt, weil er der ist, der triumphiert hat. Und wir Christen haben große Vorteile von dem. Wir werden, heißt es im Römer 5, 17, eben deshalb im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wir, vielmehr heißt es hier, die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Und das haben wir empfangen. Gnade haben wir empfangen, die Gabe, das Geschenk der Gerechtigkeit haben wir empfangen. Und deshalb können wir aus dieser Position in unserem Leben herrschen durch Jesus. Jesus herrscht über alles und jeder von uns hat seinen Herrschaftsbereich bekommen, wo er gesetzt ist, in seinem Leben, über sich und seine Familie und seinem Arbeitsplatz, seinem Umfeld. Da ist jeder in seiner Position gesetzt, so wie Jesus gesetzt ist über die ganze Erde und über den ganzen Himmel. Ja, wie gesagt, der große Jesus und wir sind die kleinen Jesus. Wir haben kleine Herrschaftsbereiche, können aber größere bekommen, wenn wir in den kleinen Dingen treu sind. Aber Jesus herrscht eben über alles. Wir, die umsonst Gerechtfertigten, sollen im Leben herrschen und wir sollen uns nicht beherrschen lassen vom Teufel. Ja, nicht der Teufel soll uns auf den Kopf tanzen und uns piesacken und unterdrücken, sondern umgekehrt muss es sein. Er gehört unter unsere Füße, weil wir mit Jesus auferweckt wurden. Die Schrift sagt, er hat uns mit sitzen lassen in der Himmelswelt. Das heißt, in seiner Position. Beweis Epheser 2, 6 und 7. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden, das heißt in den nachfolgenden Zeitaltern, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Aber hier geht es um das Mitsitzen. Wir sind nicht bloß mitgekreuzigt und mitgestorben und mit auferweckt, sondern auch mit ihm sitzen wir da in dieser Position. Wenn Jesus auf dem Thron sitzt, um zu herrschen und zu regieren, sitzen wir mit ihm auch auf einem Thron, jeder auf seinem Thron für sein Gebiet. Und diese Sichtweise müssen wir uns aneignen, damit wir auch aus dieser Position heraus Autorität ausüben. Und so viele Christen sehen sich immer noch so in der Opferrolle. Ja, ich bin schwach, ich bin sündig, ich kann nichts, ich bin nichts. Der Herr hilft mir auch nicht, ich werde von Satan gepeinigt, sind unter Verdammnis und sind Sklaven der Umstände und das soll nicht so sein. Das ist die falsche Sichtweise. Und die Sichtweise müssen wir der Wahrheit der Schrift anpassen. Diese Position als Opfer, schwach und sündig und unter Verdammnis, da will uns Satan haben. So will er uns sehen, da lacht er uns aus. Aber wenn wir, die Christen, unsere rechtmäßige Position als Söhne Gottes einnehmen in Christus Jesus, dann hat der Satan nichts mehr zum Lachen. Dann muss er sich sputen, dass er in die Gänge kommt und verschwindet, weil dann trampeln wir ihm auf den Zehen oder auf dem Kopf rum. Ja, das ist nämlich so, dass Satan unter unseren Füßen zertreten wird. Das lese ich euch später noch vor. Wir sitzen mit Jesus zur Rechten Gottes und die finsteren Mächte und Kräfte sind damit auch uns unterworfen. Ja? Und da oben in dieser Position hat Satan keinen Zugriff mehr. Diese Position in Christus Jesus zur Rechten des Vaters hat er einfach keine Möglichkeit mehr. Das ist gut für uns. Darum müssen wir diese Position unbedingt erkennen und sehen, diese Position eines Auferstandenen. Jesus sitzt zu Rechten Gottes, heißt es im 1. Petrus 3, 22, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Alles ist ihm unterworfen und was ihm unterworfen ist, auch uns in unserem Bereich. Ja, das müssen wir immer dazu sehen, ist unser Bereich. Wenn jemand Apostel ist, zum Beispiel wie der Paulus, der hat einen Riesenbereich und da hat er seine Kräfte und Mächte ausspielen können. Wir als, sage ich, Otto Normalverbraucher haben halt alle unseren kleinen Bereich, aber da müssen wir auch diese Mächte und Kräfte ausspielen und benutzen, die wir aus der Position in Christus Jesus als Auferstandene haben, nutzen. Unbedingt, weil sonst eben tanzt dir irgendjemand anders auf der Nase herum. Aber jetzt weißt du, wie wertvoll und wie wichtig deine Mitauferstehung mit Jesus für dich ist. Weil da bist du nämlich oben auf, in der Position von Autorität und Macht. Du wirst nicht mehr von den Umständen beherrscht, sondern du herrschst über sie. So möchte der Herr uns Christen sehen. Ja, und er möchte auch unser Papa uns sehen und stolz sein auf seine Söhne und Töchter, die das Geschenk angenommen haben und ja, die das wissen, die das gelernt haben und die das praktizieren. Und da sind wir alle dabei. Ja, ist noch kein Perfekter da, das wissen wir ja. Aber wenn wir es nicht wissen, werden wir es nicht lernen und dann werden wir schon gar nicht praktizieren. Aber wisse, du und ich, wir sind mitgekreuzigt, mitgestorben, mit auferweckt, mit ihm lebend, mit intronisiert, mit regierend, mit herrschend in Gerechtigkeit und das Ganze mit Liebe und Autorität, muss man dazu sagen. Dieses Herrschen in Jesus ist nicht ein gewalttätiges Herrschen, sondern in Gerechtigkeit, in Liebe, in Weisheit, im Leben zu herrschen. Gut, über die Mächte der Finsternis arbeiten wir nicht in Liebe. Da ist die Autorität angesagt und die Macht. Aber im Bereich unserer Nächsten, Familie und so weiter, mit dem wir es halt zu tun haben, ist dieses herrschen, in Liebe und Autorität zu sehen. Und solche Christen, die machen wirklich einen Unterschied auf der Erde. Die anderen, wie sage ich immer, die auf wie der Wurm auf Stelzen unterm Teppich daherkriechen, so religiös angetatscht, die machen keinen Unterschied. Die sind eher abstoßend für das Evangelium als wie anziehend. Aber Christen, die oben auf sind, die in Liebe und Autorität wandeln, geistliche Kräfte zur Verfügung haben und auch freisetzen, die machen einen Unterschied. Und über diese Position lohnt es sich, nachzudenken, darüber zu meditieren, es immer mehr ins Bewusstsein zu bekommen, dass dir diese Position in Christus zur Realität wird, in deinem Denken schon einmal. Wir sind eben geistlich schon auferstanden, körperlich noch nicht, das wissen wir aber. Wir sind eigentlich heroben, ja, nicht droben, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht droben, von unten rauf gesehen, da droben, sondern nein, heroben, von oben herab müsstest du den Blickwinkel setzen. Du bist schon mit Jesus oben. Du stehst über den ganzen Dingen. Du bist ja einfach oben drüber. Ein Problem sieht von oben nicht so schlimm und so groß aus, als wie wenn du unter dem Problem drunter steckst und das Problem dich in den Dreck hineindrückt. Also das ist das falsch. Das Problem muss von der oberen Richtung angeschaut werden, und von der Autoritätsposition, und dass mit Worten der Autorität und Liebe und Gnade gesprochen sich die Dinge dann wieder ändern. Unser Reden, unsere Worte, sie haben Kraft. Der Jakobus sagt, es ist wie ein Schiff, wird mit einem kleinen Ruder gesteuert, und so sollen auch wir in unserem Leben mit den Worten steuern, mit unserer Zunge steuern, wo es lang geht. Nicht in den Dreck hinein, nicht in die Klippen hinein, das Schiff, sondern heraus auf offene See, heraus aus dem Problem. Und das ist das, was der Herr uns hier möglich gemacht hat. Und wenn wir heroben sind, dann sind wir in Gottes Nähe. Wir sind da in Gottes Gegenwart, wenn wir uns das sehen können. Wir stehen im Licht, im Raum der Herrlichkeit, vor dem Gnadenthron, wo wir bitten können und wir empfangen es. Wir sind eingehüllt von seiner Liebe, von seiner Gnade und seinem Frieden. Es ist einfach gut in Gottes Nähe, in Gottes Gegenwart. Das ist hier heroben, wo wir sind, als Auferstandene, als Wiedergeborene, auf der Ebene Gottes. Aber wenn der Körper sich auf der irdischen Ebene befindet, und da praktisch der andere Teil von uns, müssen wir uns lernen, auf den geistlichen Teil zu schauen, der bereits auf der oberen Ebene sich befindet. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir es nicht gewohnt sind. Wir sehen alles vom irdischen Standpunkt aus, das sind wir gewohnt von klein an. Darum ist das ein bisschen ein Umlernprozess. Wisse, du bist heroben. Fakt, weil du auferstanden bist. Du bist schon heroben. Dass wir diese Glaubenssichtweise müssen wir uns aneignen, und diese Glaubenssichtweise bestimmt nämlich, wie du agierst in deinem Leben. Agierst du von oben siegreich oder von unten in der Defensive? Hoffentlich passiert mir nichts. Die Position unten, die haben wir gewohnt, das fällt uns schwer, das von oben zu sehen, das ist klar, aber da müssen wir dran arbeiten. Vielleicht fängst du mal so an, dass du das auch bekennst: Ich bin heroben. Ich sitze mit Jesus zu Rechten Gottes. Die satanischen Mächte und die natürliche Welt ist unter mir. Lerne das einmal so zu sehen, wer du bist in Christus Jesus. Ein Königskind, ein Gotteskind, ein Auferstandener, einer mit Vollmacht und Autorität ausgestatteter. Also fang an, darüber nachzudenken, fang an, das auch zu reden. Wie gesagt, mit deinen Worten lenkst du, was du auch denkst. Bis dir das immer mehr und mehr bewusst wird, in Fleisch und Blut übergeht, der Geist die Oberhand bekommt, und dann wirst du sehen, wie sich Umstände verändern können, wie du Durchbrüche schaffst in deinem Leben, von oben herab. Es kommen immer wieder Herausforderungen auf uns zu. Probleme, Sorgen, blöde Umstände, was es immer das ist, irgendeine Krankheit, ein Schmerz. Und dann, genau dann ist wichtig, dass du sofort umdenkst und sagst: Hopp, ich bin ja oben. Die Krankheit ist ja unter mir. Ich regiere doch. Das Sorge und das Problem ist unter meinen Füßen. Ich bin ja oben, ich bin ja hier heroben aus der Position von Gottes Thron aus. Und das ist eine ganz andere Sichtweise. Also ein Thron bedeutet immer auch Regierungsautorität. Und du hast Regierungsautorität über deine Umstände, über deine Sachen, über deinen Körper, über deine Finanzen, das ist ja egal. Also ein Thron, wenn die Bibel sagt vom Thron, das heißt, da sitzt der König und regiert. Ja, das ist nicht der Liegestuhl oder wie hat der was früher immer gegeben, den Wumm, der da so drin klingt ist mit der Blume im Mund. Nein, so ist es falsch gesehen. Thron ist Regierungsautorität. Wir sollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, sagt Hebräer 12,2. Und er hat sich, wenn ich jetzt so weiterlese, er hat das Kreuz erduldet und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Also Gott selber hat natürlich auch einen Thron. Logisch, oder? Und Jesus hat den Thron zur Rechten Gottes. Ich habe mal gehört, es ist der Thron, den eigentlich Adam hatte, um über die Erde zu herrschen, weil Gott hat Adam auf die Erde gesetzt, um das alles zu managen. Und das hat er verspielt durch seinen Sündenfall und hat der Satan ihm den Thron abgeluchst. Und Jesus hat aber den Thron dem Satan wieder abgeluchst, ja, mit seinem Opfer. Jetzt sitzt wieder der zweite Adam auf dem Thron, der da hingehört. Aber wisse, Epheser 2,6 sagt es nochmal, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Nicht er wird, sondern er hat. Das müssen wir wissen. Nicht, dass wir jetzt auf die Auferstehung, die körperliche Auferstehung uns fixieren. Es geht hier um diese geistliche Auferstehung, Auferweckung. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, an himmlischen Orten, sagt eine andere Übersetzung, in Christus Jesus. Und wo der Satan unter unseren Füßen zertreten wird, ich habe diese Schriftstelle jetzt auch noch gesucht, Römer 16,20, sagt, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Ja, unter unseren Füßen, nicht unter Jesu Füßen, weil unsere Füße sind ja dann Jesu Füße. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Unter unseren Füßen gehört er hin, Satan und der Tod und die ganzen Mächte der Finsternis. Das ist das Bild für wer ist oben und wer ist unten. Und der unter unseren Füßen ist, ist eben einfach auch unten, oder? Oder machst einen Kopfstand, dann bist falsch rum dran. Also bleib auf deinen Füßen und halte die Feinde unter deinen Füßen. Alles gehört unter unsere Füße. Alles unter die Herrschaft und Autorität, die wir in Jesu Namen haben. Und bewirken tut es der Geist Gottes, mit dem wir gesalbt wurden. Also, er hat dich, mich, euch, sagte Paulus, auferweckt. Epheser 2,1. Alle die, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Und diese Auferstehung bedeutet den Sieg über den Tod. Der Tod hat keine Macht mehr über die Auferstandenen. Die Auferstandenen haben ewiges Leben. Ja, auch wenn unser Leib vielleicht eines Tages sterben muss, aber das ist noch nicht unser Problem, weil dann sind wir schon raus, wir leben ja. Ja, dann ziehen wir den anderen an, den Geistlichen. Außer der Herr kommt vorher und verwandelt uns. Aber wir sind bereits gestorben, der Sünde gestorben, dem Gesetz gestorben, mit Jesus auferweckt, auferstanden zum ewigen Leben. Ja, nicht mehr das Sündenproblem vorn hinstellen, weil dieses hat Jesus mit seinem Tod, mit seinem stellvertretenden Opfer für uns erledigt. Und das ist große Gnade. Das ist eine riesengroße Gnade. Und das ja, ist begeisterungswürdig, oder? Und wenn du diese Position erst einmal ergreifst oder verstanden hast oder dir bewusst geworden ist und du anfängst, aus dieser Position in deinem Leben zu regieren und zu herrschen und erfolgreich bist, dann wirst du erst einmal sehen, wie wertvoll das ist. Aber wie gesagt, jetzt haben wir es gehört, wir haben es zwar schon öfter gehört, aber wir müssen es noch viel mehr ins Bewusstsein bekommen, noch viel mehr in unserem Leben dann auch praktizieren, gerade dann, wenn das Problem ein bisschen zwickt und zwackt, Autorität von oben her einnehmen, siegreich sein, Finstere Mächte unter den Füßen zertreten und den Herrn loben und preisen. Ja, wir sind dort auf dieser Ebene mit ihm im Nahe. Wir können dort mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir diese Position eingenommen haben. Es ist eine gute Position. Es ist das Beste, was der Herr für uns hier, die wir eigentlich körperlich noch auf der Erde sind, tun hat können. Und es ist unser Privileg. Und das braucht man nicht in den Schubladen verstecken. Das soll eigentlich bekannt werden, dass die Christen die sind, die mit Jesus zusammen in diesem Leben auf dieser Erde regieren. In Gerechtigkeit und in Liebe und in Weisheit regieren. Okay, jetzt sind wir damit einmal durch. Jetzt machen wir wieder. Heute gibt es wieder Lobpreis. Sind wir jetzt hier erobern, zu deiner Rechten, Jesus, mitsitzend zur Rechten des Vaters. Wir oben, Jesus, und alle anderen Dinge sind unter uns. Alles ist unter uns. Wir sitzen mit dir, Jesus, als Gerechte, als Lebendige, Auferstandene, als ewig Lebende sitzen wir zur Rechten des Vaters mit dir, Jesus. Also muss sich jedes Knie beugen in deinem Namen. Alle unsere Feinde müssen sich beugen in Jesu Namen. Unter unsere Füße gehen. Alles, was der Feind gegen uns aufgefahren hat, aufgerichtet hat, blockiert hat, alles muss sich beugen, alles muss zur Seite rücken. Alles muss unter unsere Füße. Ich reiße ein Mauern, Festungen und Bollwerke. Festungen der Lüge, Festungen der Religion, falsches Bewusstsein, falsches Denken, Gesetzlichkeiten, ich reiße es nieder in Jesu Namen. Verdammnis, unterschwellige Verdammnis, ich reiße es nieder. Weg damit, ich benutze das Blutopfer Jesu Christi gegen alle diese verdeckte, verschleierte Verdammnis und Gesetzlichkeit. Das Blut Jesu ist dafür vergossen. Da sind wir freigemacht vom Gesetz. Freigemacht von dem Gesetz, an das wir gebunden waren. Erlöst, erlöst, erlöst. Der Sieg ist vollbracht. Auferstanden. Du hast den Tod entmachtet, Jesus. Der Tod ist besiegt. Und auch der Tod wird unter deine Füße gelegt. Alle Feinde, die es leben, Jesus. Leben in Fülle und Überfluss haben wir empfangen. In dir. Du bist das Leben. Du bist das Leben, Jesus. Du bist das ewige Leben. Unser Leben. Du bist unser Sieg, Jesus. Der Sieger. Der Sieger von Golgotha. Der Löwe aus dem Stamme Juda. Und ich proklamiere deinen Sieg, den Sieg der Auferstehung über uns alle. Ich proklamiere den Sieg der Auferstehung im Namen Jesu Christi. Proklamieren den Sieg der Auferstehung. Wir sind vom Tod freigemacht. Von der Sünde befreit, vom Gesetz befreit, vom Tod befreit. Vom Tod befreit. Der Tod wird nicht mehr über uns herrschen. Die Sünde wird nicht über uns herrschen. Der Fluch wird nicht über uns herrschen. Ein Gott hat ein Lamm für uns geopfert. Ein vollkommenes, makelloses Opferlamm wurde für uns geopfert. Der Sohn Gottes selbst, der Gerechte. Der einzig Gerechte, Tadellose, sündlos gemacht, tadellos gemacht, unsträflich hat er uns gemacht. Mit einem Opfer, ein für alle Mal gerechtfertigt. Jetzt ist die Offenbarung frei. Offenbarung zu diesem Thema. Das Bewusstsein, zu sehen, dass wir droben, heroben sind. Die Dinge von oben, von der Position in Christus Jesus zu sehen. Und aus dieser Position auch zu agieren. Bitte, Heiliger Geist, dass du jeden von uns das ja noch viel klarer machst, offenbar machst, sodass es nicht morgen wieder vergessen ist, sondern dass es ab morgen Intus ist, dass es praktiziert werden kann. Wir sind oben, der Feind ist unten. Die natürlichen Gegebenheiten sind unten. Aber wir herrschen von oben herab. Wir herrschen von oben herab. Aus der Position von Jesus, aus der Position unseres besten Freundes. Herr, ich bitte, dass du das Gottesbild noch viel deutlicher offenbarst, den lebenden Papa, Jesus als besten Freund. Ohne Anklage, ohne irgendwie was, irgendjemanden was vorhält und vorwirft und anklagt und Gebot und so weiter. Er hat uns frei gemacht davon. Wir wurden frei gemacht von dem, wo wir festgehalten wurden. Gelöst von der Bindung an jegliche Art von Gesetz. An das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus ist es, das über uns herrscht. Und das ist ein gutes Gesetz. Das heißt, geführt von Gottes Geist. Geführt von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Weisheit, von seiner Liebe. Unter dieses Gesetz dürfen wir uns ohne irgendwelche Vorbehalte stellen. Das Gesetz des Geistes, das Leben in Christus ist dieses Gesetz. Das Leben in Christus ist dieses Gesetz. Danke, Herr. Und da sagen wir jetzt einen Amen hinten drauf.